Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend im Studio Katrin Stövesand. Ich begrüße Sie zu unserem Magazin für politische Literatur. Politische Morde mit einer vermeintlichen Notlage rechtfertigen. Das verbirgt sich hinter dem, was die Nazis Röhmputsch nannten. Vor 90 Jahren, am 30. Juni 1934, begann diese Tötungsaktion. Innerhalb kurzer Zeit wurden rund 90 politische Gegner und Konkurrenten ermordet. Der Historiker Peter Longerich zeichnet die Ereignisse nach in seinem Buch Abrechnung.
Excuse me, I'm not convinced. This is my problem.
Der damalige deutsche Außenminister Fischer, der im Jahr 2003 auf der Münchner Sicherheitskonferenz klarmachte, dass er nicht überzeugt war vom Argument der USA, um im Irak einzumarschieren, dass er nicht glaube, dass das Land über Massenvernichtungswaffen verfüge, was sich als richtig herausstellte. Der US-amerikanische Journalist Steve Coll hat das Verhältnis und die Missverständnisse zwischen den USA und dem Irak über Jahrzehnte aufgearbeitet. Sein Buch stellen wir gleich vor. Außerdem geht es um wohnungslose Frauen in Deutschland und um den CO2-Handel in der Schweiz. Ende Juni 1934 begingen Gestapo und SS auf Anordnung Adolf Hitlers Morde an mehreren Dutzend Menschen. Unter ihnen waren SA-Führer, aber auch konservative Oppositionelle und prominente Katholiken. Der Öffentlichkeit wurde diese Aktion als Reaktion auf einen angeblich vom SA-Chef Röhm geplanten Umsturz verkauft und ging auch als Röhmputsch in die Geschichte ein. Eine Erfindung des NS-Regimes, um die Morde an politischen Konkurrenten und Gegnern zu rechtfertigen. Der Historiker Peter Longerich hat zum 90. Jahrestag eine Darstellung der Ereignisse vorgelegt. Otto Langels hat sie für Andruck gelesen.
1932 sprach Ernst Röhm, Führer der SA, auf einer Kundgebung über den, wie er überzeugt war, unaufhaltsamen Vormarsch seiner Sturmabteilung.
Die SA ist zu einem Felsblock geworden, den nichts auf der Welt mehr erschüttern kann. Wer glaubt, sie aus dem politischen Leben ausschalten zu können, beweist damit, dass er von dem Geist, von dem Wesen und von der wuchtigen Kraft dieses braunen Heeres keine Ahnung hat.
Die in braunen Hemden auftretende SA, 1920 als Ordner- und Schlägertruppe der NSDAP gegründet, war Anfang der 1930er Jahre tatsächlich zu einer einflussreichen paramilitärischen Massenorganisation geworden. Zählte sie im Herbst 1930 noch 60.000 Mann, waren es drei Jahre später bereits über 400.000 und Mitte 1934 bis zu 4 Millionen, darunter ehemalige Frontkämpfer und Soldaten sowie viele Arbeitslose, die sich vom Nationalsozialismus Posten und Privilegien erhofften. An der Spitze stand Ernst Röhm, ein alter Kampfgefährte Adolf Hitlers, ein Verächter bürgerlicher Konventionen, so Peter Longerich.
Röhm hat sich ja selber so als einen Landsknecht-Typen gesehen. Also er führte ein unkonventionelles, ungebundenes Leben. Er machte seinen Leuten keine großen Vorschriften, wie sie sich benehmen sollten, ob sie viel oder wenig tranken, rauchten, welche Freundinnen sie hatten und so weiter.
Peter Longerich, ein durch zahlreiche Veröffentlichungen bekannter NS-Experte, beschränkt sich in seiner komprimierten Darstellung auf wesentliche Aspekte der Ereignisse. Er schildert die Vorgeschichte und die Gründe für die blutige Abrechnung Hitlers mit der SA-Spitze. Deutschland befand sich Anfang 1934 in einer schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise. Hitler erklärte die nationalsozialistische Revolution für beendet und suchte den Ausgleich mit der Reichswehr und den traditionellen Eliten, während Röhm eine zweite Revolution forderte und die SA zu einer Volksmiliz und damit als Konkurrenz zur Reichswehr ausbauen wollte.
Die verstärkten Aktivitäten der SA, der Personenkult um Röhm, die erneute Forderung nach dem Primat des Soldaten und der Fortsetzung der NS-Revolution – all dies waren aus Sicht Röhms in erster Linie Instrumente, um die Truppe zusammenzuhalten, ihr eine Orientierung zu geben und Druck auf die Partei und Staatsführung auszuüben.
Hitler geriet aber noch von anderer Seite in Bedrängnis. Um den Vizekanzler Franz von Papen formierte sich eine konservative Opposition, die die Macht des NS-Regimes beschneiden wollte. Im Juni 1934 war Hitler zu dem Entschluss gekommen, gleichzeitig gegen die SA-Führung und die rechtskonservativen Kräfte vorzugehen.
In gewisser Weise muss man schon sagen, dass Hitler diesen Konflikt fast schon auf eine geniale Art und Weise gelöst hat, indem er nach außen hin den Hauptschlag zunächst einmal gegen die SA-Führung geführt hat, aber im Schatten dieses Schlages gleichzeitig eine ganze Reihe von Schlüsselfiguren aus dieser konservativen Szene hat ermorden lassen.
Am Morgen des 30. Juni begann die blutige Abrechnung, der an verschiedenen Orten in den folgenden Tagen rund 90 Menschen zum Opfer fielen. Unter anderem am Tegernsee, wo sich die SA-Führung um Röhm aufhielt, sowie in Berlin, wo der frühere Reichskanzler von Schleicher und seine Frau, Edgar Jung, ein Vertrauter Papens, und der führende Katholik Erich Klausener ermordet wurden. Zugleich nutzte die NS-Führung die Gelegenheit, um alte Rechnungen zu begleichen. Gregor Strasser, einstiger Exponent des sozialistischen Flügels in der NSDAP, wurde ebenso umgebracht wie Gustav von K., der Hitler 1923 beim Putsch in München in den Rücken gefallen war. Aber es traf auch, wie Longerich unter Auswertung zahlreicher Quellen ausführlich beschreibt, weniger bekannte Personen. Etwa den Obersturmbahnführer Kurt Mosert von der SA-Standarte Torgau. Er wurde von der SS festgenommen.
Am 2. Juli wurde er in das KZ Lichtenburg eingeliefert und dort am folgenden Tag angeblich auf der Flucht erschossen. Hintergrund war die Tatsache, dass es zwischen Angehörigen von Mosats Standarte und den SS-Wachen des KZ Lichtenburg, das im Gebiet der Standarte lag, immer wieder zu persönlichen Auseinandersetzungen und Zusammenstößen gekommen war.
Ernst Röhm, der es abgelehnt hatte, Suizid zu begehen, wurde am 1. Juli von SS-Männern im Gefängnis München-Stadelheim erschossen. Die als Nacht der langen Messer bekannt gewordene Aktion inszenierte die NS-Propaganda als Röhm-Putsch, um das ungesetzliche Vorgehen zu legitimieren. Zugleich wurden Informationen über die längst bekannte Homosexualität Röhms und anderer SA-Männer gestreut, um für moralische Entrüstung in der Bevölkerung zu sorgen. Am 3. Juli, also nachträglich, ließ Hitler die Morde durch ein im Kabinett erlassenes Gesetz als Staatsnotwehr für rechtens erklären. Peter Longerich nennt die Mordaktion vom 30. Juni 1934 zu Recht ein Zentralereignis in der Geschichte des Dritten Reiches.
Hitler konnte sich nun jederzeit aus Gründen der Staatsnotwehr über jedwedes geltende Recht hinwegsetzen und vermeintliche oder tatsächliche Gegner ohne weiteres liquidieren lassen. Von nun an verfügte er also über das Machtinstrument offener und unbeschränkter terroristischer Gewalt.
Peter Longerich präsentiert keine neuen Erkenntnisse, die etwa über die grundlegende Darstellung von Daniel Siemens über die Sturmabteilung hinausgehen. Aber in einem lesenswerten Buch schildert er anschaulich die Konflikte um die SA, er skizziert die politischen Entwicklungslinien und bezeichnet den sogenannten Röhm-Putsch als das, was er war: ein terroristischer Massenmord.
Otto Langels besprach Peter Longerich. Abrechnung: Hitler, Röhm und die Morde vom 30. Juni 1934. Im Molden Verlag erschienen, 207 Seiten, 28 Euro. Massenvernichtungswaffen im Irak. Das war für den damaligen US-Präsidenten Bush das Argument, das Land anzugreifen. Was sich als falsch herausstellte und viele Fragen aufwarf. Der Journalist und Pulitzer-Preisträger Steve Coll reiste im Oktober 2003 nach Bagdad, interviewte die Untersuchungskommission, die dort festgestellt hatte, dass es eben keine Massenvernichtungswaffen gab und nun untersuchte, warum nicht, beziehungsweise warum Machthaber Saddam Hussein diesen Eindruck bestärkte. Eine verwirrende Ausgangslage, die letztlich zu einem Buchprojekt führte. Steve Coll arbeitet das Verhältnis der USA zum Irak und anderen arabischen Staaten auf. Er zeichnet nach, wie menschliches Versagen, kulturelle Missverständnisse und Hybris zu einem Krieg führen konnten. Coll hat für seine Recherchen unter anderem Zugang zu aufgezeichneten Beratungen der irakischen Führung gehabt. Sein Buch »The Achilles Trap« ist bisher nur auf Englisch erhältlich. Gregor Peter Schmitz hat es für uns gelesen. Herr Schmitz, das Buch heißt »The Achilles Trap«. Steve Coll schreibt in seinem Buch also über die Achillesferse der nordamerikanischen Nahostpolitik, vor allem mit Blick auf die Einschätzung der Person Saddam Hussein. Was hat er dabei genau im Blick?
Dieser Name bezieht sich eigentlich auf eine CIA-Operation, die Saddam Hussein überwachen sollte. Und da kam dieser Begriff der Achillesferse auf, weil die CIA zu dem Schluss gekommen war, dass er eigentlich in Gefahr sei, gestürzt zu werden, dass seine Achillesferse eben die brutale Behandlung seines eigenen Volkes sei, dass er deswegen gestürzt werden könne. Die wahre Achillesferse der amerikanischen Politik ist aber, dass Amerika eigentlich fast gar nichts mehr über diesen Mann weiß, obwohl sie glauben, so viel über ihn zu wissen. Stellt sich also heraus, und das zeichnet Coll in diesem Buch hervorragend nach, wie sehr die Amerikaner im Dunkeln tappten, wie sehr sie auch die Entwicklung von Saddam Hussein, der ja erst ein Partner der Amerikaner war, der dann später nach der Invasion von Kuwait ein Gegner wurde, der dann immer wieder überwacht wurde von Amerikanern, wie sehr er sich auch gewandelt hatte, dass er zum Beispiel selbst sich jetzt mehr um das Schreiben von Romanen kümmerte als um blutrünstige Aktionen und vor allem, darüber werden wir gleich noch drüber sprechen, dass er diese Massenvernichtungswaffen, um die es im Irakkrieg ging, schon längst zerstört hatte und eigentlich auch davon ausging, dass die Amerikaner das wüssten. Also es ist vor allem eine Beschreibung des Tappens im Dunkeln.
Dieses Missverständnis oder diese Fehleinschätzung, Saddam Hussein denkt, die USA wüssten alles über ihn, sein Regime und seine Waffen. Und auf der anderen Seite, wie Sie sagen, tappen die Amerikaner aber völlig im Dunkeln und haben tatsächlich eben Angst vor diesen vermeintlichen Massenvernichtungswaffen. Kann denn Steve Coll irgendwie erhellen, wie es zu diesen gegenseitigen Missverständnissen gekommen ist?
Die wichtigste Aussage von Steve Coll ist eigentlich, dass es sich eben um Menschen handelt. Selbst auf dieser allerhöchsten Ebene von Diktatoren und US-Präsidenten, dass Menschen in ihrer ganzen Schwäche offenbar werden und dass eben auch Bürokratien in ihrer ganzen Schwäche offenbar werden. Er hat wirklich in sehr bemerkenswerter Weise Zugang zu Materialien bekommen, zu Aufnahmen von Saddam Hussein, der nämlich ähnlich wie eins Richard Nixon sich selbst immer aufgenommen hat bei seinen Lagebesprechungen mit seinen engsten Vertrauten. Das sind über 2000 Stunden, die dort zur Verfügung stehen. Und Coll hat die als erster wirklich ausgewertet. Und da ergibt sich natürlich ein ganz anderes Bild als das, was in der Öffentlichkeit gezeichnet worden ist. Mhm. Und er erklärt vor allem diese doppelte Ironie. Also Saddam Hussein ist völlig davon überzeugt, dass die Amerikaner alles wissen. Er hat auch Anlass dazu, das zu glauben. Denn die Amerikaner waren ja immer überall scheinbar. Sie unterstützten den Iran, sie unterstützten gleichzeitig den Irak. Sie schmissen ihn wieder aus Kuwait hinaus. Sie waren dann immer als Inspekteure und Ähnliches da. Deswegen glaubt er auch, dass sie natürlich mitbekommen haben, dass er damals die Massenvernichtungswaffen vernichtet hat, weil ihm das zu heikel geworden war. Umgekehrt wissen die Amerikaner das aber nicht. Und in dem Wirren nach dem 11. September erinnern sie sich wieder an die Bedrohung aus dem Irak. Binnen 2 Wochen nach diesen Anschlägen beauftragt George W. Bush dann das Pentagon mit der Überholung von Kriegsplänen gegen den Irak. Und so nimmt eine verhängnisvolle Spirale ihren Lauf, aus dem keine Seite mehr rausfindet. Die Amerikaner müssen an dieser Theorie festhalten, dass er doch die gefährlichen Massenvernichtungswaffen haben, obwohl sie eigentlich gar nicht ganz sicher sind. Und gleichzeitig denkt Saddam Hussein bis zum Ende, naja, die werden ja nicht wirklich eingreifen, weil sie wissen ja, dass ich eigentlich keine Waffen habe. Es ist fast lustig, wenn es nicht so ernst wäre.
Coll hat ja bereits zuvor preisgekrönte Bücher über den Nahen und Mittleren Osten veröffentlicht. Welche neuen Erkenntnisse kann er denn bieten?
Eigentlich wirklich dieses schon fast paranoide Versagen in den verschiedenen Bürokratien. Also manchmal denkt man ja, Menschen sprechen nur nicht gegen bestimmte Entscheidungen der Regierung, weil sie vielleicht Angst vor dem Tod haben oder vor der sozialen Ächtung, wie es dann zum Beispiel in Diktaturen oft der Fall ist. Man sieht aber auch auf amerikanischer Seite, also in einem demokratischen Rechtsstaat, wie kritische Stimmen dann schnell verstummen oder mundtot gemacht werden. Also in diesem Fall wirklich alle, die vielleicht Kritik an dieser Idee der Irak-Invasion äußern. Und einfach nochmal in dieser Gesamtheit nachzuzeichnen, welche unglaublichen Fehler diese Regierung begangen hat und wie dumm und töricht es teilweise war, in ein Land einzumarschieren, für das man eigentlich keinen Plan B hatte. Denn dass die Invasion gelingen würde, das war klar. Die ist auch weitgehend gelungen, aber niemand hat wirklich durchdacht, was danach folgt und was danach kommt. Und das zeigt ja nochmal in aller, ja, man muss fast sagen, Grausamkeit auf und zieht damit auch Schlüsse für weitere Handlungen der amerikanischen Außenpolitik, die seitdem natürlich deutlich vorsichtiger und isolationistischer geworden ist.
Ja, apropos, wir erleben ja gerade wieder eine sehr angespannte Lage im Nahen Osten. Wenn Sie jetzt Colls Einschätzungen über die US-Außenpolitik lesen, was lässt sich da mit Blick auf aktuelle Konflikte schließen?
Naja, es ist eigentlich nochmal deutlicher und verständlicher, warum die Zögerlichkeit auch in der amerikanischen Öffentlichkeit so groß ist, sich in neue Konflikte zu verstricken. Man muss sehen, es gab diese beiden Konflikte nach den Anschlägen vom 11. September. Erst der Konflikt in Afghanistan, der vielleicht noch zu rechtfertigen war, weil man direkt die Terroristen suchte. Dann aber der rasche Schwenk in den Irak, der eigentlich mit der terroristischen Bedrohung erst einmal nichts zu tun hatte. Beide endeten letztlich unerfolgreich und desaströs und haben dieses Land natürlich in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise gestürzt, bis hin zu einer Regierung natürlich, die damals über die Gründe des Krieges offen gelogen hat. Deswegen muss man ganz klar sehen, alles, was heute diskutiert wird über eine amerikanische Rolle in der Welt, beispielsweise über ein amerikanisches Eingreifen, jetzt auch im Nahostkonflikt, Gaza, Israel, steht immer unter diesem Rechtfertigungsvorbehalt. Sollen wir uns dort wirklich wieder engagieren? Sollen wir wieder verstrickt werden mit fremden Mächten, die wir vielleicht gar nicht kennen und kontrollieren können? Und diese Zögerlichkeit, die sehen wir natürlich gerade in den außenpolitischen Debatten in den USA. Und sie kehren auch zurück zu einer uramerikanischen Tugend, nämlich diese Nicht-Einmischung in äußere Angelegenheiten. Eigentlich war diese aktive Einmischung, die es in der Zeit von George W. Bush und anderen gab, ja eher eine Anomalie in der amerikanischen Politik. Insofern gibt es dort eine Kurskorrektur, die bis heute anhält.
Vielen Dank, Gregor Peter Schmitz war das über das neue und neunte Buch von Steve Coll, The Achilles Trap, Saddam Hussein, the CIA and the Origins of America's Invasion of Iraq. Nur auf Englisch erhältlich, im Penguin Verlag erschienen, 576 Seiten, 29,99 €. Der Emissionshandel ist ein Baustein, um den CO2-Ausstoß der europäischen Industrie zu reduzieren und die energieintensiven Branchen gleichzeitig nicht zu überlasten. Kein ganz neues Instrument, aber immerhin noch neu genug, um an Kinderkrankheiten zu leiden und die Interessen mancher zu sehr, die anderer zu wenig zu beachten. Die EU hat bereits Reformen auf den Weg gebracht. Zwar soll die energieintensive Industrie weiterhin kostenlos CO2-Zertifikate bekommen, das wird aber an Bedingungen geknüpft und für manche Branchen reduziert. Die Luftfahrt etwa erhält ab 2026 keine kostenlosen Zertifikate mehr. Dass es überhaupt diese kostenlose Zuteilung gibt, kritisieren die Autorin und der Autor des folgenden Buches. Alex Tiefenbacher und Luca Mondgenast beschäftigen sich mit dem Schweizer Emissionshandel und haben genau aufgeschlüsselt, welche Ungerechtigkeiten ihrer Ansicht nach durch die kostenlose Vergabe von CO2-Zertifikaten entstehen. Der Text basiert auf Artikeln, die in der Online-Zeitschrift Das Lamm erschienen sind. Matthias Bertsch stellt ihn vor.
Alex Tiefenbacher und Luca Mondgenast beginnen ihr Buch mit einem ernüchternden Fazit.
Mehr als einmal haben wir uns während der Recherche für dieses Buch gedacht, das kann doch nicht sein. Irgendetwas verstehen wir falsch, irgendwas übersehen wir. Aber nein. Im Nachhinein hat sich in vielen Fällen herausgestellt, dass wir die Sachlage durchaus richtig verstanden hatten. Wir hatten lediglich die Absurdität des Emissionshandelssystems unterschätzt.
Die AutorInnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Absurdität aufzudecken. Denn der Grundgedanke, der hinter dem Emissionshandel steht, ist unstrittig.
Die Verschmutzung des Klimas muss kosten. Darin sind sich heute eigentlich alle einig. Nur wenn unsere Atmosphäre nicht mehr als Gratismüllhalde für unsere Abgase herhalten muss, werden wir vielleicht beginnen, unser Wirtschaftssystem grundlegend umzukrempeln.
Ziel dieses Umkrempelns ist eine postfossile oder klimaneutrale Wirtschaft. Um dies zu erreichen, hat die Schweiz verschiedene Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht. Eine davon ist das Emissionshandelssystem, kurz EHS.
Das EHS gehört zu den sogenannten marktbasierten Klimaschutzinstrumenten. Es funktioniert nach dem sogenannten Cap-and-Trade-Prinzip. Dabei definiert die Politik, wie viele Tonnen CO2 maximal in einem Jahr ausgestoßen werden dürfen. Diese als Cap bezeichnete Obergrenze wird jährlich um einen fix definierten Faktor reduziert. Das Endziel dabei ist, dass der Cap auf Null sinkt und es dementsprechend keine Treibhausgasemissionen mehr gibt.
Soweit die Theorie, doch in der Praxis sieht es anders aus. Während kleine und mittlere Unternehmen, kurz KMU, ihren Anteil an den Emissionen über die CO2-Lenkungsabgabe bezahlen, ebenfalls eine Klimaschutzmaßnahme, sind die größten Verschmutzer wie Zementgiganten oder Erdölraffinerien davon befreit. Für sie gilt das Emissionshandelssystem. In diesem verkauft der Staat die meisten seiner Verschmutzungsrechte nicht, sondern er verteilt sie gratis.
Um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben und um zu verhindern, dass Konzerne, Produktionsstätten und Emissionen ins Ausland abwandern, wird ein Großteil der Emissionsrechte ohne Gegenleistung verschenkt. Diese Vorgehensweise sabotiert das eigentlich wirksame Instrument zur Reduktion des CO2-Ausstoßes.
Oder zumindest verlangsamt sie das Tempo auf dem Weg zur Klimaneutralität. Während die Schwerindustrie ihren CO2-Ausstoß im untersuchten Zeitraum von 2013 bis 2020 nur um gut 10% verringert hat, war der Rückgang der Emissionen bei den Privathaushalten rund dreimal so hoch. Doch damit nicht genug. Tiefenbacher und Mondgenast weisen akribisch genau nach, welche der knapp 60 EHS-Anlagen wie viele Gratiszertifikate erhalten hat, oft mehr, als sie für ihre wirklichen Emissionen brauchten. Die vielen Zahlen und Tabellen sind nicht unbedingt ein Lesespaß, aber sie belegen die Dimension des Problems. Die überschüssigen Zertifikate wiederum lassen sich auf dem Emissionsrechtemarkt zu Geld machen und der Preis für eine Tonne CO2 wächst ständig. Diese Privilegierung der Global Player hat weitreichende Konsequenzen, befürchten die AutorInnen.
Schließlich ist es nicht nur ein klimapolitisches Problem, wenn gerade die größten Klimaverschmutzer für ihre CO2-Tonnen weniger tief ins Portemonnaie greifen müssen als Privatpersonen und KMUs, sondern auch ein Gerechtigkeitsproblem. Das sich erhitzende Klima wird uns nicht nur bezüglich Infrastrukturumbau oder Unwetter vor große Herausforderungen stellen, sondern sich vor allem zu einer massiven Gefahr für den sozialen Frieden entwickeln.
Auch deswegen müsse die Verschmutzungsparty zum Nulltarif ein Ende haben. Und dennoch wollen die AutorInnen das Emissionshandelssystem nicht abschaffen, sondern reformieren. Denn das Prinzip, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase immer teurer zu machen, sei nicht falsch. Allerdings müsse das auch für Produkte aus dem Ausland gelten. Dort produzierte Emissionen müssten über einen Klimazoll bepreist werden, wie er von der EU angestrebt wird. Nur so könne die Politik einer global agierenden Wirtschaft noch Grenzen setzen.
Um der internationalen Klimakrise Einhalt zu gebieten, braucht es deshalb ein politisches Instrument, das in derselben internationalen Liga spielt wie die Konzerne. Das Emissionshandelssystem und ein mit ihm kombinierter Klimazoll sind die einzigen bereits vorhandenen Instrumente, die diesem Anspruch zumindest ansatzweise gerecht werden.
Und an diesem Anspruch wollen die beiden engagierten JournalistInnen, die nebenbei als Waldlehrerin und Radkurier arbeiten, unbedingt festhalten. Denn es geht beim EHS, wie sie schreiben, um nichts weniger als die Sicherung unser aller Lebensgrundlagen.
Alexandra Tiefenbacher und Luca Mondgenast. CO2-Ausstoß zum Nulltarif. Das Schweizer Emissionshandelssystem und wer davon profitiert. Im Rotpunkt Verlag erschienen. Es füllt 192 Seiten und kostet 26 Euro. Rezensent war Matthias Bertsch. War für den Deutschen Sachbuchpreis und den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Der Soziologe Jens Beckert mit seinem Buch »Verkaufte Zukunft«. Fast alle Staaten, die sich in Paris auf Ziele zum Klimaschutz verständigt haben, liegen hinter diesen Zielen zurück. Die Zeit zum Umsteuern wurde vertan. Sie wurde verkauft, meint Beckert. für die nächste Unternehmensbilanz oder die nächste Wahl. In seinem Buch erklärt er, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht und er nennt Möglichkeiten, wie das noch zu verhindern wäre. Michael Wolf mit den Einzelheiten.
Das Problem ist bekannt. Die Ursachen sind erforscht, die Lösungen liegen auf dem Tisch. Und doch gibt es kaum nennenswerte Erfolge. So ließe sich mit Blick auf die mäßige Reduktion von Treibhausgasen der aktuelle Stand des Klimaschutzes zusammenfassen. Warum geht es nicht voran? Für den Soziologen Jens Beckert liegt das fortwährende Scheitern in der Struktur moderner Gesellschaften begründet. In ihnen sind Wirtschaft und Politik auf unmittelbare Erfolge angewiesen, also darauf, Gewinne zu erzielen und Wahlen zu gewinnen. Maßnahmen zum Schutz des Klimas sind diesen Interessen nicht förderlich, weil sie auf langfristigen Erfolg angelegt sind.
Weil sich die Entscheidungshorizonte von Unternehmen, Politik und Bürgern also an kurzfristigen Opportunitäten orientieren, werden die zukünftig zu erwartenden negativen Auswirkungen der Missachtung von Umweltschäden übersehen oder heruntergespielt. So bleibt das Gemeinschaftsgut der natürlichen Umwelt eine ausbeutbare Ressource, die am Markt mit Gewinn verkauft und dabei zugleich zerstört wird. In diesem Sinn spreche ich von verkaufter Zukunft.
Verkaufte Zukunft, so heißt auch Beckerts Buch, mit dem er für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Er zeigt darin eindrücklich, warum Deutschland und vergleichbare Staaten sich mit der Bewältigung der Klimakrise so schwer tun. Schuld ist eine Kultur des Aufschiebens, die das unbequeme Retten der Welt dem jeweiligen Nachfolger in der Regierung oder im Firmenvorstand überträgt. Auch in der Bevölkerung sei eine große Mehrheit zwar prinzipiell für Klimaschutzmaßnahmen, sie ändere ihre Meinung aber schnell, wenn damit finanzielle Einbußen oder die Beschränkung von Freiheiten verbunden seien. Auf diese Weise verzögert sich eine wirksame Bekämpfung der Erderwärmung immer weiter, bis es dann zu spät ist.
In einer um 2 oder 2,5 Grad erwärmten Welt, in der große Teile des Wohlstands für die Reparatur von Klimaschäden und die Klimaanpassung aufgebracht werden müssen, wird es sehr viel schwieriger sein, demokratische soziale Ordnungen oder auch nur ein friedliches Zusammenleben zu organisieren. Anders als bei Finanzkrisen oder Pandemien sind die klimabedingten Schäden irreversibel und die Gefahren auf Dauer gestellt. Eine solche Welt wird verglichen mit der heutigen eine ärmere sein. Es wird mehr Leid geben und es wird höchst ungleich verteilt sein.
Das klingt pessimistisch, wenn nicht sogar katastrophisch. Jens Beckert selbst beschreibt seine Perspektive jedoch als die eines nachdenklichen Realisten. Als solcher argumentiert er auch überzeugend gegen die Theorie einer Postwachstumsgesellschaft, also gegen die Vorstellung, hochentwickelte Staaten könnten den Kapitalismus und seine Profitlogik hinter sich lassen. Für den Professor der Universität Köln sind das Luftschlösser. Er hält die bestehenden Macht- und Anreizstrukturen für viel zu stark, als dass sie einfach überwunden werden könnten. Das wäre höchstens in einem langwierigen Prozess wirtschaftlicher und politischer Kämpfe möglich, mit offenem Ausgang.
Angesichts des unbarmherzigen Zeitplans, den uns der Klimawandel diktiert, kann man nur sagen, wir haben schlicht nicht die Zeit, erst die bestehende Gesellschaftsordnung umzustoßen, dann eine neue zu errichten, um schließlich irgendwann einmal das Klimaproblem anzugehen. Ganz abgesehen davon, dass man die Zuversicht haben müsste, dass ein anderes politisches und wirtschaftliches System tatsächlich der natürlichen Umwelt Priorität einräumen würde und dies auch global durchsetzen könnte.
Woraus aber lässt sich dann realistischerweise Hoffnung schöpfen? Beckert spricht sich für eine weitreichende Regulierung der Wirtschaft aus, sowie für eine höhere Besteuerung reicher Bürger zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen. Um solche Ziele durchzusetzen, wäre ein erheblicher Druck aus der Bevölkerung vonnöten. Der Autor setzt hier auf die lokale Zivilgesellschaft. Ein Bewusstsein für ökologische Probleme entstehe am leichtesten, wenn sich Menschen für die Gestaltung ihres direkten Lebensumfelds einsetzten. Als Beispiel nennt er Bürgerinitiativen an der Ahr, die sich für einen vorausschauenden Wiederaufbau der Region stark machen. Ein solches Engagement befördere ihm zufolge auch den Einsatz für Klima- und Umweltschutz im nationalen oder globalen Kontext. Und Beckert ist sich sicher. Breiten sich entsprechende Haltungen in der Gesellschaft aus, können Wirtschaft und Politik sie nicht ignorieren. Die ersten Schritte auf dem Weg zur Rettung des Weltklimas führen also vor die eigene Haustür.
Das Resümee von Michael Wolf über Jens Beckerts Buch »Verkaufte Zeit«,
warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Die 238 Seiten sind im Surkamp Verlag erschienen und kosten 28 Euro. Obdachlosigkeit hat viele Ursachen und sie hat viele Gesichter. Darunter natürlich auch weibliche Gesichter. Wohnungslose Frauen gibt es mehr, als man denkt. Ein Drittel der bundesweit 260.000. Und mehr, als man auf den ersten Blick erkennt. Die Autorin Angelika Sinn hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Und zwar erstens ganz direkt im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer Einrichtung für wohnungslose Frauen. Und zweitens literarisch, indem sie einigen dieser Frauen eine Stimme gibt, sie ihre Geschichten und ihre Zukunftswünsche erzählen lässt. Keine Bleibe heißt ihr Buch und wir haben vor der Sendung darüber gesprochen. Frau Sinn, Ihr Zugang zum Thema war ja ein ganz praktischer. Sie haben eine ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen im Bremer Tagestreff Frauenzimmer. Erzählen Sie doch noch mal kurz, wie es dazu kam.
Ja, das war folgendermaßen, und zwar in Corona-Zeiten sind mir als freie Autorin und Referentin für literarisches Schreiben so einige Termine weggebrochen. Workshops konnten nicht stattfinden und Lesungen wurden verschoben. Und ich hatte einfach Zeit und habe gedacht, ich könnte sie nutzen für ein Ehrenamt. Und dann habe ich mir das Frauenzimmer tatsächlich ausgesucht und habe dort erstmal angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten. Und nach einer Weile habe ich dann festgestellt, dass ich gerne auch noch mehr mit den Frauen dort machen möchte, mit den Besucherinnen, und habe dort eine Schreibwerkstatt eingerichtet. Und in dieser Schreibwerkstatt sind sehr schöne, sehr berührende Themen zur Sprache gekommen, sehr schöne Geschichten aufgeschrieben worden. Und ja, dann habe ich mich entschieden, dieses Buch zu schreiben mit den Lebensgeschichten der Frauen.
Ja, diese Schreibwerkstatt, die funktionierte ja ganz viel übers Erzählen, wie Sie schreiben. Mhm. Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie läuft das da ab?
Also, wir sitzen in der Runde, ganz gemütlich beieinander. Es gibt auch ein bisschen Kaffee und ein paar Kekse dazu. Und ich habe immer Themen mitgebracht. Themen, zu denen wir dann geschrieben haben, auch mit Hilfe von Techniken des kreativen Schreibens, die ich eingesetzt habe. Und dann wurde aber erstmal tatsächlich erzählt. Die Frauen haben dann erzählt, wie diese Themen mit ihnen zusammenhängen. Ja, und dann ging es ans Schreiben. Die Texte waren mal mehr, mal weniger lang, die dann produziert wurden von den Frauen. Und dann, das gehört auch dazu, werden alle Texte in der Runde nochmal vorgelesen. Und auch nochmal besprochen. Und dann kommen natürlich ja auch nochmal ganz viel persönliche Dinge dazu und manchmal.
Und auch ein Austausch.
Ein Austausch, genau. Und das ist auch ganz wichtig. Die Frauen haben sich auch untereinander dadurch nochmal besser kennengelernt. Das war auch nochmal so ein Nebeneffekt.
Es sind ja ganz unterschiedliche Situationen, Ursachen von Wohnungslosigkeit oder Notlagen, von denen die Frauen berichten. Ein recht tragischer Fall ist Lisa. Ihr Leben beginnt schon ohne Halt. Sie war in verschiedenen Heimen, sie war Opfer von Gewalt, sowohl im Elternhaus als auch später in Beziehungen, wurde sogar zur Prostitution gezwungen. Trotzdem ist sie jetzt mit Mitte 30 auf einem guten Weg, wagt einen kompletten Neuanfang und ist auch optimistisch. Was nehmen Sie aus solchen Begegnungen für sich selbst mit?
Also erstmal freue ich mich sehr darüber, dass es jetzt bei ihr zum Beispiel so einen guten Dreh gegeben hat, also dass sie jetzt auch tatsächlich auf einem guten Weg ist. Und für mich nehme ich mit, dass es ganz wichtig ist für die Frauen, also für alle Menschen, dass es genügend Hilfemaßnahmen gibt. Mhm. Also Lisa war auch stark genug, sich immer wieder Hilfe zu holen. Also sie hatte einen Therapeuten, der sie über einige Jahre begleitet hat zum Beispiel, der sehr wichtig für sie war und der sie auch ein bisschen auf den rechten Weg wieder gebracht hat. Auch wenn sie dann nochmal strauchelte und wenn sie dann nochmal vielleicht sich verirrt hat. Aber das nimmt sie ja alles mit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass es viel zu wenig Hilfemaßnahmen gibt für Menschen, die in Not sind. Und das ist auch ein Fazit, eins von vielen.
Ja, eine ganz andere Geschichte ist die von Hannelore. Das ist eher so eine unerwartete. Die hat seit der Heirat nicht mehr gearbeitet und als der Mann stirbt, die Kinder sind aus dem Haus, lässt sie sich auf eine ausbeuterische Arbeit ein. Sie pflegt eine alte Frau, 24/7, und darf dann dafür zwar mietfrei in einer Einliegerwohnung arbeiten, bekommt aber auch kein Geld. Dann muss sie natürlich, man erwartet das schon, nach dem Tod der Frau da raus, hat eben weder einen Miet- noch einen Arbeitsvertrag. Sie landet dann in einer Notunterkunft, findet dann auf Eigeninitiative eine Wohnung, muss dann aber nach 13 Jahren wegen eines Wasserschadens da wieder raus. Das lief alles wohl sehr seltsam. Hannelore ist jetzt in ihren 70ern. Ist das so ein Generationenproblem auch bei Frauen, dass die Frauen dieser Generation weniger gelernt haben, für ihre Rechte einzutreten und deshalb in solche Notlagen geraten?
Ja, das könnte man denken. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, weil ich auch mit vielen jüngeren Frauen gesprochen habe, die sich in solche Abhängigkeitsverhältnisse begeben haben oder auch immer noch begeben. Natürlich ist es auch ein Generationsproblem. Also die Frauen, die dann eben ihre Ausbildung zum Beispiel machen, aber dann gar nicht in dem Beruf arbeiten, wie Hannelore beispielsweise. Ich glaube, das ist in der heutigen Generation nicht mehr so gang und gäbe, sag ich mal. Aber sicher ist das immer wieder auch bei den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie sich in diese Abhängigkeitsverhältnisse begeben haben, oft auch in Abhängigkeitsverhältnisse zu Männern und dann eben irgendwann auf der Straße stehen. Bei Hannelore war es dann eben auch das Abhängigkeitsverhältnis, das sie eingegangen hat zu der Frau, weil sie einfach nicht genug dann, kann man sagen, auf sich geachtet hat, gar nicht darüber nachgedacht hat, vielleicht, ich brauche einen Mietvertrag, das wird schon alles laufen und ja, und es dann eben doch nicht geklappt hat und sie dann auf der Straße stand.
Welche Parallelen sehen Sie noch in den Geschichten der wohnungslosen Frauen?
Ich glaube, dass auch wichtig ist zu sagen, dass alle aus prekären Lebensverhältnissen kommen. Mehr oder weniger prekär. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie aus Familien kommen, die arm waren oder sind, sondern es waren oft Familien, die nicht wirklich funktioniert haben. Und das ist, glaube ich, eine Parallele. Sie haben also schon als Kinder und als Jugendliche wirklich zum Teil horrende Erlebnisse gehabt, horrende Dinge erfahren, auch missbräuchliche. Und das, würde ich sagen, zieht sich doch durch alle Geschichten.
Schulden sind ja oft ein großes Thema in Bezug auf Wohnungslosigkeit. Das ist nicht die Ursache der persönlichen Notlagen, aber so ein Phänomen, das Menschen, die aus der Bahn geraten, oft betrifft. Suchen diese Menschen ungern die Beratung auf, weil sie die Probleme so lange wie möglich umgehen wollen? Oder gibt es einfach auch zu wenig Hilfsangebote?
Ich glaube, dass viele auch warten, weil sie sich schämen, weil ihnen das unangenehm ist, sich Hilfe zu holen, gerade wenn es um Schulden geht. Möglicherweise gibt es auch nicht genügend Angebote oder die Frauen erfahren zu selten von diesen Angeboten. Vielleicht kann man das so sagen. Schulden machen die Frauen natürlich auch, weil sie aus prekären Lebensverhältnissen stammen und auch sich in prekären Verhältnissen befinden. Dazu kommt natürlich die Wohnungsnot zurzeit oder beziehungsweise auch die steigenden Mieten. Also die Wohnungen können gar nicht mehr bezahlt werden. Die Energiekosten sind gestiegen und dann geht es natürlich auch manchmal ganz schnell, dass man in so eine Schuldenfalle gerät. Also auch gerade bei den Frauen, die wenig haben, wenig Einkommen haben oder auch auf Ämter angewiesen sind. Und wenn sie dann eben ja in dieser prekären Situation sind, keine Wohnung mehr haben, finden sie keine neue, weil sie so wenig Geld haben. Und natürlich ja, haben sie auch ihre Bedürfnisse und kaufen dann tatsächlich oftmals auch auf Pump, wie man so sagt.
Katharina ist so ein Fall von psychischer Abhängigkeit. Sie kann sich nicht von der Mutter lösen, die sie isoliert, die sie klein hält. Erst mit dem Tod der Mutter kann sie jetzt ihr eigenes Leben beginnen, mit Ende 30. In den entscheidenden Jahren wurde ihr Problem offenbar nicht gesehen. Es gab wenig Hilfe. Jetzt fragt man sich natürlich, welche Chancen hat sie jetzt? Aber der Eindruck, der bleibt, ist, dass die Strukturen, Hilfsmöglichkeiten in ihren Kinder- und Teenagerjahren offenbar nicht gegriffen haben. Sie haben da einen besseren Einblick in diese Strukturen. Was würden Sie sagen? Hat sich das so gewandelt im Laufe der Zeit oder ist das nach wie vor einfach unzureichend?
Letzteres. Ich glaube, das ist nach wie vor unzureichend. Es gibt einfach nicht genügend Personal, auch in den Jugendämtern, nicht genügend Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die sich um ihre Fälle, wie man so schön sagt, kümmern. Viele müssen sehr viele Familien betreuen oder Menschen betreuen und haben gar nicht die Zeit, richtig Einblick zu bekommen. Also man fragt sich ja wirklich bei Katharina, warum ist die Dame vom Jugendamt nicht einfach mal in diese Wohnung gegangen? Mhm. Warum hat sie sich nicht Zugang verschafft? Sonst wäre Katharina wahrscheinlich von ihrer Mutter auch fortgekommen in eine Jugendeinrichtung möglicherweise. Und das hat nicht stattgefunden. Und das ist aber heute tatsächlich immer noch so. Das weiß ich auch von Kolleginnen und Kollegen aus der sozialen Arbeit, dass es einfach viel zu wenig Möglichkeiten gibt oder die Sozialpädagoginnen und Pädagogen eben viel zu viele Fälle haben, die sie betreuen müssen.
Wohnungslose Frauen sind nicht unbedingt als solche erkennbar. Erstens kann es sein, das liest man auch bei Ihnen, dass sie erstmal bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Das heißt, wenn man sie sieht, sehen sie normal aus, normal gepflegt. Es gibt aber auch das Phänomen, dass Frauen versuchen, eben nicht als wohnungslos erkennbar zu sein. Das heißt, von dem wenigen Geld, was sie haben, kaufen sie natürlich auch Hygieneartikel und Make-up, um eben nicht anders als sonst zu wirken. Ist es ein typisch weibliches Phänomen oder ist es eines von vielen, das für alle Betroffenen zutreffen kann?
Ich glaube, das ist ein typisch weibliches Phänomen. Bei Frauen ist das tatsächlich so, wie Sie das gerade geschildert haben. Und die wenigsten sind erkennbar. Natürlich viele sind es auch, die auf der Straße leben. Mhm. Da sieht man es. Aber bei vielen ist es eben der Fall, dass sie sich pflegen und dass sie nicht möchten, dass man sie als wohnungslos erkennt. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten für Frauen, die kein Geld haben, sich einzukleiden, zum Beispiel im Frauenzimmer der Inneren Mission. Dort gibt es eine Kleiderkammer, dort können sie sich Kleidung aussuchen. Und es gibt auch Hygieneartikel, die man zum Duschen, zum Baden braucht, aber eben auch zum Beispiel Kosmetikartikel. Das wird auch im Frauenzimmer beispielsweise sehr gut angenommen.
Von den meisten Frauen schreiben sie auch, dass sie jünger wirken, als sie sind. Mhm. Obdachlosigkeit und traumatische Erfahrungen, da würde man natürlich das Gegenteil erwarten. Ist das jetzt Zufall bei diesen Frauen oder gibt es dafür eine Erklärung?
Ich habe keine Erklärung. Das kann sein, dass es Zufall ist, aber vielleicht liegt es auch daran, dass manche so ein bisschen unbedarft noch sind und ja, vielleicht noch ein bisschen kindlich im Leben stehen. Aber das ist ganz sicher nicht bei allen der Fall, die ich interviewt habe. Nein, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Also das auch so dieses, was man denkt, sie sehen verlebt aus oder das ist eigentlich bei den 8 Frauen, die ich interviewt habe, nicht der Fall.
Sie schreiben ja sehr genau, wie sich die jeweiligen Frauen in diesem Schutzraum verhalten und bewegen. Gab es da bestimmte Charaktere, die Sie neugierig gemacht haben, die Sie gezielt für Ihr Buchprojekt angesprochen haben?
Ja, das habe ich gemacht, tatsächlich. Also ich habe natürlich die Frauen, die in der Schreibgruppe waren, in der Schreibwerkstatt angesprochen, weil ich die schon besser kannte. Aber ich habe auch andere angesprochen, die nicht in der Schreibwerkstatt sind. Einige, muss ich sagen, haben mir auch einen Korb gegeben. Die wollten nicht. Also die Frauen, die auf der Straße leben beispielsweise, die haben alle abgewunken. Und da war eine Frau dabei, die hätte ich sehr, sehr gerne interviewt und ich habe sie auch immer mal wieder gefragt, aber sie hat letztendlich dann abgesagt. Und ja, da waren schon auch Frauen dabei, gerade die, die auf der Straße leben. Das hätte mich nochmal sehr interessiert, auch wie sie ihr Leben gestalten. Und ja, wie gesagt, die waren dann aber nicht bereit, für das Buch mit mir zu sprechen.
Da warten wir dann auf Band 2.
Ja, wer weiß, vielleicht kommt ein 2. Band heraus.
Angelika Sinn war das im Gespräch über ihr Buch Keine Bleibe – Lebensgeschichten wohnungsloser Frauen. Es ist im Osburg Verlag erschienen, füllt 150 Seiten und kostet 20 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wissen wir, wie die erste Runde der Neuwahlen in Frankreich ausgegangen ist. Und wir haben aus diesem Anlass ein Buch in der Sendung, das erklärt, wer den RN, den Rassemblement National, aus welchen Gründen wählt. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.